Gut, okay. Bevor wir in den Text reingehen, lass uns doch mal über was Aktuelles auch reden. Ne? Und ich habe euch zu dieser Fastengebetszeit mal bestimmte Punkte aus prophetischen Worten, die wir schon, auch andere, mit Willi hatten wir auch das Ende davon rübergeschickt, die wir für wahr halten, wo größtenteils das mit dem Wort Gottes übereinstimmt und was auch von Gott kommt. Und habe ich euch einige Dinge genannt. Ich nenne euch nochmal was weiteres. Und zwar was Ermutigendes inmitten einer Bedrohung, sage ich mal so. Und zwar gab es dort diesen Hinweis vom Herrn in diesem prophetischen Wort, dass zwei Dinge, die unsere Nation, nicht nur Deutschland, sondern die ganze westliche Welt bedrohen, dass zwei Dinge, jetzt aber wieder auf Deutschland bezogen, durch das Gebet der Gemeinde noch aufgehalten werden kann. Nicht komplett weg, aber aufgehalten werden kann. Und das erste ist die Islamisierung Deutschlands, die mit großen Schritten voranschreitet. Südafrika wird überrollt vom Islam. Da hängen große Plakate über der Autobahn, also Allah ist groß und so weiter. Und daneben steht in großen Schrift da über der Autobahn, Jesus bekennt, dass Allah Gott ist und solche andere gotteslästerlichen Dinge. In Südafrika habe ich dem Freddy geschrieben, was ist denn bei euch da unten los? Hat er gesagt, der Islam durchflutet das Land. Ne? Merkst du, wie die Regierung jetzt diese Klage eingereicht hat gegen Israel? Ist krass, was da abläuft. So, also ein christliches Land, dort war John G. Lake, hat tausende von Gemeinden gegründet. Ne? Erweckung unter den Zulus, dort hat der Heilige Geist hat sich dort bewegt. Der François hat uns von Erweckung erzählt, die wir hier in Deutschland noch nie erlebt haben, zum Beispiel in Durban. Und jetzt greift dort der Islam um sich. Aber jetzt zurück zu Deutschland. Dass die Islamisierung Deutschlands, die vorangetrieben wird mit großer Kraft, noch aufgehalten werden kann durch das Gebet der Heiligen. Das ist eine gute Botschaft, aber auch eine Verantwortung. Amen. Und die drohende Kriegsgefahr aus dem Osten auch durch Gebeten noch aufgehalten werden kann. Man kann die Dinge nicht wegbeten, die in der Offenbarung 24 stehen, dass man hören wird von Kriegen und Kriegsgerüchten. Es muss so geschehen, aber die Gemeinde hat eine Autorität auch erhalten, im Namen Jesus Dinge, die nicht zur Zeit Gottes abgehen, noch zurückzuhalten, aus dem einfachen Grund, dass die Christen bereit werden für die Wiederkunft des Herrn und zweitens, dass noch so viel wie möglich Menschen sich bekehren. Und das ist unsere Aufgabe und Verantwortung als Christen. Ja. Und der schwedische Verteidigungsminister vor ein paar Wochen, hat seine Bevölkerung in Schweden vorbereitet. Sie sollen sich mental, das heißt hier oben, auf Krieg vorbereiten mit Russland und sie sollten sich Vorräte anlegen und so weiter. Sie sollten sich schon innerlich mal darauf einstellen. Die norwegische Regierung hat eine Woche später nachgezogen, hat ihrer Bevölkerung dasselbe gesagt. Mentale Vorbereitung auf Krieg von Russland, Raketenbeschuss und so weiter. Finnland sicher auch, habe ich jetzt nicht offiziell gehört, aber von diesen beiden Nationen. Und sollten sich Vorräte anlegen für 3-4 Tage zumindest, dass man eine gewisse Zeit überbrücken kann, auch wenn ein Blackout geschieht. So. Was hat unser Verteidigungsminister gesagt? Die Kriegsgefahr ist akut. Deswegen auch dieses Manöver an der Ostgrenze. Zur Abschreckung und man rechnet damit, dass in 5 bis 8 Jahren dieser Angriff von Russland auf die NATO-Staaten, erstmal die baltischen Staaten und dann Polen und so weiter, die nah dran sind, erfolgen wird, dass es mit der Ukraine noch nicht zu Ende ist. Stimmt mit prophetischen Worten überein, die schon lange Zeit vorher gegeben wurden. Also es hat noch ein gewisses Zeitfenster, so schätzen Sie das ein. Es wird öffentlich deklariert. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist nicht irgendwie Angst machen, sondern es ist einfach Tatsache, womit sie sich beschäftigen. Die baltischen Staaten legen sogenannte Westwelle an, oder Ostwelle, das wäre das in dem Sinne, wie ein Bunkeranlagen an ihrer gesamten Grenze zu Russland. Die Polen haben schon lange aufgerüstet, haben die Grenze besetzt. Moldawien, habe ich jetzt eine Nachricht gekriegt von dem Pastor André, dass bestimmte Fighterjets auch für über Rumänien, dann über Flughäfen Rumänien, dann die Ukraine eingreifen. Und wenn das geschieht, hat Putin schon gedroht, wird auch die Moldawien mit Raketen beschießen. Also wir leben in Matthäus 24 und die da näher dran wohnen, man hat das gemerkt, wo wir unten waren. Bei der messianischen Gemeinde nicht so, aber in der anderen Gemeinde. Man hat das gemerkt, diese Furcht, diese Angst, dass dort der Krieg vor der Haustür lauert und dass irgendwo das Moldawien erreicht. So. Also diese Dinge sind ja im Wort Gottes beschrieben. Aber wie gehen wir damit um? Keine Furcht. Aber man muss der Tatsache ins Auge schauen und wir können nicht so weiterschlafen wie bisher, in dem Sinne, geistlich. Sondern wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen und bevor die Dinge geschehen, dass wir dort im Gebet dagegen den Namen Jesus ausrufen. Ganz simpel. Ein weiterer Hinweis, in diesem prophetischen Wort wurde dieser Bruder an himmlische Orte geführt, in geistliche Orte. Und er hat dort im Geist Dinge gesehen, wo führende Vertreter der Nationen der Welt aus Politik, Wirtschaft, Pharmaindustrie und so weiter, lauter böse Menschen, abgrundtief böse, dort zusammen waren, an einem Beratungstreffen und dort Dinge geplant haben, die der Menschheit nicht zum Besten dienen. Und was sie in Zukunft noch tun werden. Also abgrundtief böse Dinge. Hat der Herr ihm das gezeigt. Und dann hat er gesehen, dass diese Personen an lauter Fäden hingen, wie Marionetten. Und hinter jedem dieser führenden Vertreter war ein gefallener Engel, der einfach nur an den Fäden gezogen hat. Sie selber haben gesagt, sie haben die Macht oder sie wollen die neue Weltordnung oder wie auch immer, die Macht auf der Erde ausüben. Und sie denken, sie haben Macht über die Menschen, um so viel wie möglich Menschen noch umzubringen, Böses zu tun. Aber eigentlich sind sie total getäuscht und sind Werkzeuge in der Hand des Satans. Und sobald einer nicht mehr spurt, kommt er weg und kommt der Nächste hin. Es sind getäuschte Menschen. Aber diese Dinge sind da. Deswegen ist Gebet so wichtig. Das schützt dich selbst und damit kannst du durch die Kraft Gottes noch Dinge aufhalten. Amen. Was die Gemeinde betrifft, habe ich ja während den Fastengedanken nochmal zum Ausdruck gebracht, dass wir anfangen müssen, das zu tun, was im Wort Gottes steht und das umzusetzen. Das ist das oberste Kriterium für die Gemeinde Jesu Christi. Gut, ich lasse es mal bei diesen Themen. Aber wie gesagt, der Herr gibt dort Einblicke. Und ach so, eine Sache war noch, das hängt in dem Zusammenhang mit zusammen. Dass zwei Kräfte auch auf Deutschland einwirken, werden immer mehr. Die sind schon da. Aber die werden ihre Kräfte enorm ausfahren, dämonische Kräfte, von beiden Seiten. Und das eine ist der moralische Verfall, den wir schon seit Jahren erleben. Das ging los mit Homosexualität, Gender. Damals hat John Melinde schon gesagt, wo du in Uganda warst, zum Beispiel 2001, und dann hat er in Liechtenstein damals das ebenso gesagt. Er sieht das im Geist, dass eine Welle von Unmoral, Homosexualität, dass das legalisiert wird, die ganzen Dinge. Und die Gemeinde muss aufwachen und dagegen aufstehen, um das noch zurückzuhalten. Was ist geschehen? Die Gemeinde ist nicht aufgestanden und wir sind überrollt mit diesen Dingen. So, und diese Kräfte von Unmoral werden immer mehr zunehmen und auf der anderen Seite extreme Kräfte von Kontrolle und Einschüchterung der Bevölkerung auf verschiedensten Arten und Weise. Man hat das ja schon bei Corona erlebt, wie dann bestimmte Kontrollmechanismen freigesetzt wurden. Und das wird doch extremere Ausmaße annehmen. Beide Dinge. Und dann sind die Christen geneigt, sich auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Jetzt hier die Hintergründe da erforschen. Und Gott hat dort ganz klar gewarnt, lasst euch auf keine Seite ziehen. Das eine ist genauso schlimm wie das andere. Und haltet den Blick genau auf Jesus gerichtet, beschäftigt euch nicht mit diesen Hintergründen, haltet den Blick auf Jesus gerichtet. Sobald man anfängt, sich auf eine Seite zu schlagen, kommt man unter den Einfluss dieses Geistes. Das waren zwei prophetische Worte, die dasselbe gesagt haben. Unabhängig voneinander, die kannten sich gar nicht. Also muss es vom Herrn sein. Versteht ihr? Man verstrickt sich zu sehr in Hintergründen und kommt unter den Einfluss dieses Geistes, weil diese Macht ist genauso schlimm wie die andere. Und was wir erwarten, ist das Reich Gottes. Und darauf müssen wir uns ausrichten. Amen? Gut. Nun zur Botschaft. Wort Gottes. Wir hatten darüber gesprochen, diese Dinge sind nicht so schlimm, weil Jesus hat es vorher gesagt, das Wort Gottes hat es gesagt und die Gemeinde Jesu Christi, die in ihm steht, kommt durch solche Stürme immer durch. Weil die Stürme sind verheißen, hat Jesus auch in Matthäus 5 gesagt und wer sein Wort hört und es tut, baut immer auf den Felsen, egal wie die Umstände sind. Wer sein Wort aber nicht hört und nicht tut, was er sagt, er baut sich Treibsand unter den Füßen. Und sobald wie ein Sturm kommt, fällt dein Haus zusammen. So, und das ist unser Augenmerk, worauf wir achten müssen. Habe ich mein Lebenshaus oder baue ich mein Lebenshaus beständig auf ein sicheres Fundament? Und das hat Jesus uns so deutlich gesagt, seine Worte hören und sie tun. Dann hatten wir uns darüber unterhalten aus Hebräer 3, Vers 12, wo dort der Schreiber die Gemeinde auffordert, aufeinander Acht zu haben, jeder Bruder, jede Schwester aufeinander Acht zu haben, dass niemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz hat, das von dem lebendigen Gott abfällt. Das ist das, worauf wir achten müssen. Die äußeren Umstände sehen, wahrnehmen, ja, Tatsachen ins Auge schauen, nicht weggucken, nicht wegschlafen, Decke drüber und weg, aber auch nicht überbewerten und in Furcht verfallen. Wir müssen die Dinge realistisch ins Auge schauen, sachlich, nüchtern betrachten und geistig damit umgehen. Amen. Aber worauf wir achten müssen, das ist das, dass wir untereinander auch anspornen und ermahnen, dass keiner ein ungläubiges Herz hat, das von dem lebendigen Gott abfällt. Denn dann ist alles verloren. Abfall bedeutet weg vom Herrn. Und das geschieht leider auch in Größenordnung. Und das gibt mir viel mehr zu denken wie das andere. Weil das andere sind irdische Dinge und das andere sind ewige Wahrheiten. Und wir Christen sollten einen Blick haben, was über das Irdische weit drüber hinausschaut. Wir müssen die Dinge mit geistigen Augen sehen und mit ewigen Konsequenzen. So, und jetzt können wir uns mal die Frage stellen, wir fühlen uns immer so sicher, wisst ihr? Wir denken immer, okay, wir sind die Guten und wenn Jesus kommt, sind wir alle dabei. Und alles wird gut, wir kommen schon irgendwie durch. Wir haben so eine gewisse Selbstsicherheit. Wenn es in Christus gegründet ist, gut. Aber wenn es im Fleisch gegründet ist, so eine Selbstgenügsamkeit, so eine Selbstsicherheit, dann ist das nicht gut. Weil das kann erschüttert werden. Lass uns doch mal der Frage nachgehen, wenn dort der Hebräer das so deutlich anschreibt, dass man aufeinander Acht haben sollte, dass keiner vom lebendigen Gott abfällt. Wann beginnt denn der Abfall? Wann beginnt denn ein Christ vom Glauben abzufallen? Nicht erst dann, wenn er vom Glauben sich abwendet oder abschwört. Das ist die letzte Konsequenz, wenn er von Jesus nichts mehr wissen will. Wann beginnt das? Und in dieser Gefahr stehen wir alle. Jeder, der Jesus nachfolgt, steht in dieser Gefahr, vom Glauben abzufallen. Sonst würde das Wort jetzt nicht so das deutlich zum Ausdruck bringen. Wann beginnt der Abfall? Was ist der erste Schritt? Dieser Prozess des Abfalls beginnt, wenn wir uns weigern zu tun, was Gott in seinem Wort sagt und immer wieder in alte Muster zurückfallen. Simpel. Aber so krass, und du kannst in dein Leben reinschauen, ich kann auch reinschauen, es gibt Punkte in unserem Leben, wo wir das Wort Gottes hören, wo wir es kennen, wo wir es auswendig wissen, aber nur weil wir es wissen, tun wir es noch nicht. Aber uns weigern irgendwie, aus welchen Gründen immer, das zu tun. und immer, immer wieder in alte Muster zurückfallen. Verhaltensmuster, alles, was mit der Nachfolge von Jesus Christus sich nicht vereint. Dort beginnt Abfall. Und dort müssen wir ansetzen, an diesem Punkt. Und ich denke, wir müssen wieder ganz neu lernen, was die Grundlagen aussagen. Und zwar die erste Grundlageneinheit ist echte Herzensbuße. Dass wir, die wir schon lange mit dem Herrn unterwegs sind, der Grundlagenkurs liegt da schon Jahrzehnte zurück. Und du denkst, du weißt schon alles. Nee, lass uns mal dahin zurückkehren. Was heißt denn echte Herzensbuße? Ich gehe in eine falsche Richtung. Buße heißt Metanoia im Griechischen, das heißt umdenken, weil deine Schaltzentrale muss ja oben umdenken. Sonst läufst du immer in dieselbe Richtung. Und du weißt, dass es falsch ist. Jeder sagt dir es, das Wort Gottes sagt dir, du hörst so viel Predigt, der Heilige Geist sagt, es ist falsch in diese Richtung, wie du dich verhältst. Was du tust, stimmt mit der Nachfolge von Jesus Christus nicht überein. Du gehst aber trotzdem permanent in dieselbe Richtung. Warum? Weil die Schaltzentrale noch so programmiert ist. Ich gehe meinen Weg. Und deswegen heißt das, was wir mit Buße übersetzen oder mit dem doch verständlichen Wort Umkehr, bedeutet Sinnesänderung. Das heißt, hier oben muss der Schalter umgelegt werden und ich entscheide mich, umzukehren. Das umzukehren und in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Sonst läufst du kannst 10-mal proklamieren, du kannst alles sagen, ja, so muss es eigentlich aussehen, mein Leben. Und ich glaube das auch, ich fühle das auch, ich denke das auch. Aber du läufst immer in die falsche Richtung. Und das, vor diesem Punkt haben wir meistens die meisten Herausforderungen. Tatsächlich festgefahrene Gewohnheiten zu sagen, stopp, Schalter rum, turn around, also dreh dich um, und geh in die richtige Richtung. Das ist Buße. Umkehr. Sündenbekenntnis ist noch keine Buße. Sündenbekenntnis laut 1. Johannes 1, Vers 9 ist einfach Sündenbekenntnis. Ich bekenne vor Gott meine Sünden. Das gehört bei dem Prozess mit dazu. Und zwar, wenn der Schalter sich rumlegt, bekennst du Gott deine Sünden. Und er ist treu und vergibt dir. Aber was Gott nicht macht, ist dieses Rumdrehen. Er vergibt dir jedes Mal, wenn du den Weg weitergehst und du kommst zu erkennen, ey, das ist doch falsch, dieser Weg. Gott vergibt, oder in dieser Sünde, wo ich bin, Gott vergibt dir jedes Mal, er ist treu. Aber wir sind keine Marionetten, wie die Diener Satans, die an seinen Stricken hängen und er zieht jedes Einzelne, er kontrolliert, manipuliert, er macht alles mit den Menschen. Gott ist frei. Er will freiwilligen Gehorsam, freie Liebe. Und er gibt dir alle Voraussetzungen, aber diesen Punkt, dich umzuwenden, den musst du selber tun. Und dann, wenn du dich umgewandt hast, kommt Gott wieder und gibt dir alle Gnade und Befähigung, in die richtige Richtung zu gehen und dort zu bleiben. Amen. Aber das, dieses Rumdrehen, nimmt dir Gott nicht ab. So ist das, wann beginnt dieser Prozess Abfalls, wenn wir uns weigern, das zu tun, was Gott in seinem Wort sagt und immer in dieselbe Richtung weiterlaufen und immer in die alten Muster zurückfallen. Das ist auch ein Mangel an Glaube. Das heißt, ich glaube und vertraue Gott nicht, dass es auch anders geht. Dass er mir die Kraft und Fähigkeit gibt, auch anders zu leben. Diese Dinge nicht mehr zu tun. Es ist ein Mangel an Glaube. Und ein Mangel an Glaube ist ein Mangel an Liebe. 1. Korinther 13, 13 habe ich letzte Woche ausführlich erklärt. Und vorletzte Woche auch schon. Aber die wunderbare Geistesgabe der Wiederholung, die ist sehr wichtig. Weil die Liebe ist die größte. Aus der Liebe kommt Glaube und Hoffnung. Und wenn wir immer wieder in alte Muster zurückfallen, hat das was mit mangelndem Glauben zu tun. Ein böses, ungläubiges Herz, was von dem Herrn abfällt. Wir trauen ihm nicht zu, dass wir ein Leben in der neuen Schöpfung führen können in Christus und fallen immer die alten Muster zurück. Und das hat auch etwas mit Liebe zu tun, weil wir das lieben, das zu tun. Sonst wären wir schon lange umgedreht. Deswegen heißt es, die Liebe ist die größte unter allen, weil die kommt von Gott. Und ein Zurückfallen in alte Muster ist letztendlich ein Mangel an göttlicher Liebe. Weil die Liebe gibt dir die Fähigkeit, laut Römer 8, 37, durch den, der dich geliebt hat, mehr als ein Überwinder zu sein. Amen. Das ist ein Indiz des Liebesmangels Gott gegenüber. Denn der Glaube, das Vertrauen kommt aus der Gemeinschaft zu Gott und die Kommunikation mit ihm kommt aus seinem Wort. Jakobus 1, Vers 23, 24. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann oder einer Frau, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut und er betrachtet sich, läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet ist. Und der Jakobus vergleicht einen Christen, der nur das Wort hört, aber nicht tut. Vergleicht er mit einem Mensch, der in den Spiegel schaut, kurz, ja, so sehe ich aus, dreht sich rum und hat schon bald vergessen, wie er ausschaut. Damals, die Spiegel waren nicht aus Glas, das war blank poliertes Bronze, also Metall, das war ein Metallspiegel. So, und dann hast du reingeschaut, ist nicht so deutlich wie mit Glas, aber trotzdem hast du deine Umrisse erkannt und du schaust einfach rein und dann gehst du rum und hast vergessen, wie du ausgesehen hast. So vergleicht Jakobus einen Christen, der das Wort Gottes hört und nicht tut. Wie oft haben wir schon in das Wort Gottes reingeschaut? Das Wort Gottes ist wie ein Spiegel. Es hält uns das vor. Und erstmal spiegelt es uns unsere Dinge, die mit Gott nicht übereinstimmen. Aber hinter dem erscheint ein wunderbares Bild, nämlich wie du in den Augen Gottes ausschaust, in Christus, in der neuen Schöpfung. Und du hast es mal kurz gesehen und du siehst immer wieder, aber du vergisst es und gehst weiter und immer in den alten Mustern. Und genauso ist es, wenn wir hier zusammenkommen, du kriegst jedes Mal einen Spiegel vorgehalten, du kriegst das Wort Gottes, du schaust rein und wie viel von dem hast du noch drin, wenn du hier rausgehst? Und noch schlimmer, wie viel hast du noch dem drin, wenn du das nächste Mal wieder hier bist? Wie viel hast du von dem vergessen? Und wie viel hast du behalten und umgesetzt? Und nur das, was du behältst, oder wenn du selber das Wort liest auch, was du behältst, aufnimmst und tatsächlich in die Tat umsetzt, baut einen Felsen unter deinen Füßen. Nur das. Und wie gesagt, das Umsetzen nimmt Gott dir auch nicht ab. Er gibt aber alle Kraft dazu. Lass uns die Dinge, wie ich schon mal gesagt habe, doch einfach tun, die Gott in seinem Wort sagt. Und das sind die ganz normalen Dinge, täglichen Dinge, die für die Nachfolge von Jesus Christus notwendig sind. Und das sind die Dinge meistens, wo wir immer wieder in alte Muster zurückfallen. Machen sie eine gewisse Zeit, aber dann fallen wir in diese alten Muster zurück. Es geht um die Nachfolge des Meisters. Täglich das Kreuz aufnehmen, selbst folgen, ihm nachfolgen. Du kannst dich selber mal fragen, wie schaut deine tägliche Nachfolge aus? Darum geht es ja letztendlich. Und das ist das, wonach Jesus ausschaut, deine tägliche Nachfolge. Hier in den Versammlungen, ob nur zu Hause oder in den Häusern oder hier, solltest du ermutigt und aufgebaut werden und ein Training erhalten, deine Nachfolge täglich mit dem Herrn in großer Freude zu leben. Wie schaut's aus? Wie schaut's aus? Deine tägliche Zeit im Wort Gottes, daraus ernährst du dich, früh am Morgen. Mit wie vielen Bibelversen gehst du auf den Weg, auf die Arbeit, in die Schule? Mit einem mindestens, wo du nachsinnst. Wie schaut es aus früh am Morgen? mit einer Zeit, wo du Gott lobst und dankst und den Tag in seine Hände gibst. Wie schaut es aus am Morgen, du Mann oder Ehemann? Segnest du früh deine Frau? Segnest du deine Kinder, bevor du das Haus verlässt? Betest du um Schutz und Bewahrung? Nimmst du dir deinen Stand ein als Priester der Familie? Die Mutter, die zu Hause mit vielen Kindern ist, nimmst du dir die Zeit mit dem Herrn? Das sind notwendige Dinge der Nachfolge. Und es ist alles aus Motivation der Liebe. Wenn es nicht da ist, ist immer ein Liebesmangel da. Wenn man nicht in das Wort Gottes reingeht, die tägliche Beziehung mit dem Herrn nicht pflegt, ist eindeutig ein Mangel an göttlicher Liebe im Herzen. Du kannst denken, ich liebe Gott. Du kannst fühlen, ich liebe Gott. Gott sagt, wo bist du? Ich warte jeden Morgen auf dich. Ich habe dir so viel mitzuteilen. Ich habe dir so viel zu geben. Wo bist du? Das Volk ehrt mich mit Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir, hat Jesaja zum Israel gesagt. Wie ist das mit der täglichen Gebetszeit in der Ehe? Wie ist das mit dem täglichen Abendmahl in der Familie? Wie ist das mit der täglichen Zeit der Familienandacht? Und wenn es 10 oder 15 Minuten sind, wo der Vater die ganze Familie zusammenholt und mindestens 10 bis 15 Minuten betet zusammen füreinander, für die Schule, lass ich sagen, und das Wort Gottes austeilt. Du Ehemann bist verpflichtet von Gott, das Wort Gottes deinen Kindern auszuteilen. Wo ist das? Warum fallen wir immer wieder in alte Muster zurück? Wir schieben alles andere vor, um das nicht zu tun. Das sind aber die normalen Nachfolgedinge und das wird zum Segen für dich und deine Familie. Das ist Nachfolge, praktisch. Wenn diese Dinge nicht vorhanden sind, werden alte Muster immer zurückfallen, ist ein akuter Liebesmangel die Diagnose. Und da braucht es ein Umkehren zum Gott, der dich befähigt. Amen. In seinen Wegen der Nachfolge zu gehen. Ich habe das schon oft gehört. Ich höre mir das an, aber ich bin nicht Gott. Wenn dann jemand zu mir sagt, ich habe keine Zeit, ich bin so ausgefüllt, oder früh so müde, oder ich bin so ausgefüllt mit der Arbeit, meine Kinder und das alles, das kannst du mir erzählen, ist alles gut, ich nehme das auf, akzeptiere das, aber vor Gott zählt sowas nicht. Du kannst nicht vor Jesus stehen und sagen, ich habe keine Zeit. Kommt bei ihm überhaupt nicht an. Sollten wir uns jetzt schon mal mit den Gedanken auseinandersetzen, bevor wir vor ihm stehen, weil Jesus wird dann zu uns sagen, Matthäus 10, Vers 37 bis 39, sagt Jesus, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und im Lukas steht noch, wer sich selbst mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer sein seelisches Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer sein seelisches Eigenleben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das ist das, was Jesus dann zu uns sagen wird. Auf unsere Ausrede, wir haben keine Zeit. Er sagt, wenn du dich selbst und dein eigenes Leben mehr liebst als mich, bist du meiner nicht wert. Weil Jesus ist pure Liebe und hat sein Leben für dich gegeben aus Liebe. Und er hat dir alle Voraussetzungen gegeben, ein Leben der Nachfolge zu führen. Er hat den Heiligen Geist in uns gegeben und der Heilige Geist ist die Liebe des Vaters. Und er hat dir diese Fähigkeit gegeben, in der neuen Schöpfung in Christus aus Liebe ihm nachzufolgen. Amen. Gut, kannst du sagen, keine Zeit. Wenn man keine kleinen Kinder zu Hause hat, zählt das Argument schon gar nicht. Da hat man immer genug Zeit. Man geht nicht 24 Stunden auf Arbeit. Wenn man kleine Kinder zu Hause hat, zählt es aber auch nicht. Weil die Liebe zieht in die Gegenwart Gottes. Wer von uns hat 9 Kinder? Niemand. 6 das meiste. Super, ihr seid da gesegnet vom Herrn. Die Mutter von John Wesley und seinem Bruder hatte 9 Kinder. Hatte keinen Geschirrspüler, keine Waschmaschine. Hatte keinen Mann im Haushalt, der alles Mögliche abgenommen hat. Oder? Das war auch nicht das Problem. Die hatten nicht so viel Geschirr und ähnliche Dinge. Aber was diese Frau hatte, ist eine Liebe zu Gott und ein Gehorsam der Nachfolge Jesu Christi. Und obwohl die Kinder, 9 an der Zahl, sind noch kleine dabei, um sie rumwuselten, hat es sich jeden Tag in der Küche hingekniet, John hat es geschrieben, und hat sich hingekniet und dann hatten sie solche langen Kittelschürzen an, hier, ne, also solche, so, ne, die man so umhängt, die vorne runterhängen, so, und hat sich die Schürze über den Kopf gezogen und das war ihre Stiftshütte, ihr Mischkan. Sie hat sich abgeschirmt von ihren Kindern, von allem, was um sie herum los war, von den ganzen Gedanken, ich muss das und das noch machen, war in der Gegenwart Gottes und hat eine Zeit mit Gott. Jeden Tag in der Küche. Und die Kinder haben das akzeptiert. Die haben gesagt, Mama ist mit Gott in Gemeinschaft. Und die haben das übernommen. Und diese Frau, über den Vater weiß ich jetzt nicht viel von John Wesley, aber er schreibt von seiner Mutter, so eindrücklich. Und diese Frau, durch ihre Beziehung dann oder ihr tägliches, praktisches Nachfolgen dem Herrn, nichts Supergeistliches, einfach nur treue Nachfolge, hat sie ihren Kindern ein Vorbild hinterlassen, das aus John zum Beispiel an der größten Erweckungsprediger der damaligen Zeit geworden ist. Amen. Das Beispiel einer gläubigen Mutter, die dem Herrn nachfolgt, egal wie viele Kinder im Haushalt sind. Egal wie viel noch zu tun ist. Das sind alles Dinge zur Ermutigung, wie gesagt, und diese Entschuldigung zählt vor dem Herrn überhaupt nicht. Da hält uns dann diese Beispiele vor. Er wird die Frau von, also die Mutter von Wesley Herrung, sag mal, wie hast denn du es gemacht? Christel Neumann, wer kennt die noch? Die Frau vom Eckhart Neumann. Apostel Jesu Christi, die viele neue Gemeinden gegründet haben. Sie schreibt in ihrem Heft, oder sie haben beide ein Heft geschrieben über Ehe und Familie. Hat Lydia das jetzt mal gegeben. Finde ich sehr gut. Das meiste drin. Und sie schreibt genau dasselbe. Sie hatten 4 Kinder und sie hat jeden Tag sich abgesondert von den Kindern und hat dasselbe gemacht wie die Mutter von Wesley. Und die Kinder wussten, Mama betet, redet mit Jesus. Und durch die Gewöhnung haben sie sich dann relativ ruhig verhalten. Manchmal gab es ja Tohuwabohu ringsherum, aber trotzdem, sie blieb an der Beziehung zum Herrn. Und du kannst als Mutter kannst du vieles. Und der Herr gibt dir als Mutter die Fähigkeit, Dinge auszublenden, wenn du mit Gott alleine bist. Amen. Bei uns war es früher genauso, wenn man so ein Beispiel muss er als Leiter und Vorbild sein. Unsere Kinder haben das damals auch akzeptiert, dass Mama eine Zeit mit Jesus hat, früh oder vormittags, längere Zeit sogar. Sie haben das akzeptiert im Urlaub, dass wir erst Unternehmen raus sind, nach dem Frühstück erst Unternehmen gemacht haben, wenn jeder seine Zeit mit Jesus hatte, mindestens eine Stunde, auch die Kinder. Erst dann haben wir irgendwelche Sachen gemacht. Und so prägst du deine Kinder. Was ist die Motivation? Kein Gesetz, keine Religion, sondern die Liebe. Was hat mich bewegt nach einem langen Arbeitstag? Ich war manchmal im Sommer 12, 13 Stunden unterwegs. nachts wenig geschlafen, harte Arbeit, bin heimgekommen, halbe Stunde Ruhe, weil sonst wäre es nicht weitergegangen, Batterie wieder hochgefahren, was gegessen. Und dann habe ich jeden Abend 20 Uhr die Familie zusammengeholt. Zumindest eine Viertelstunde. Erst Lobpreis, gibt noch ein Video davon, der Riese war so amüsiert, aber mein Lobpreis, der hat es dann mal aufgenommen. Ich liebte die rhythmischen Lieder. Ja, Lobpreis, gemeinsames Gebet und das Wort Gottes geteilt. Abend für Abend. Wenn wir nicht gerade nach Liechtenstein gefahren sind oder sonst was vorher. Ich hätte gerne auch sagen, ich habe keine Zeit, muss nach Hause ausbauen, dies, das und jenes. Ich hatte diese Gedanken gar nicht. Das war etwas, was ich von meinen Vorfahren, von meinem Vater gelernt habe, was ich selber in jungen Jahren, wurde mir das beigebracht, praktiziert habe. Es gab gar nichts, es gab gar keine Option, das anders zu machen. Und was mich getrieben hat, jeden Tag das zu machen, war hier drin. Etwas, was stärker war, wie meine Ermüden. Ich war fertig, meistens dann gegen Ende der Woche, Donnerstag, Freitag. Du warst breit. Ich musste über eine Stunde fahren. Ne? Und dann, Hans-Jürgen, du weißt auch, wie das ist. Ich habe nicht im Bagger gesessen, ich musste draußen. Und hart mal lochen. Und dann wird er über eine Stunde zurück, verantworten dies, das und jenes. So, was war die Motivation, was mich dazu getrieben hat? Das war hier drin. Der wiedergeborene Geist. Da war so ein Drängen, das zu tun. Ich war vielleicht nicht mal Liebe, ja, ist es schon, weil ich es gemacht habe. Aber hier drin hat der Heilige Geist mich gedrängt. Er hat mich gezogen. Er hat immer gesagt, mach das. Das war ein Drängen da. Und das hat sich dann auch gezeigt. Amen. Und darum geht es letztendlich. Amen. Dem Herrn aus Liebe nachfolgen, egal wie eure Umstände sind. Amen. Dass er muss höher geachtet sein. Er muss mehr wert geachtet sein wie deine Familie, deine ganzen anderen und alles, was du zu tun hast. Und er muss höher geachtet sein wie dein eigenes Leben. Das ist Jesus. Und das bedeutet, ihm nachzufolgen. Ich habe in meiner Studienbibel, die mir neu empfohlen wurde, so eine dicke deutsche und so eine kleine englische, aus der deutschen, da ist im Neuen Testament ist fast jedes griechische Wort im Deutschen erklärt und mit, was es noch bedeuten kann, finde ich sehr gut. Und da fand ich eine sehr gute Aussage zu diesem Vers 37. 39. Wer sein seelisches Leben findet oder behalten will, der wird es verlieren. Wer es verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und dort stand in dieser Studienbibel, wer sein Leben festhalten will, das eigene, das Ich, dadurch, dass er sich selbst und nicht die Erfordernisse der christlichen Nachfolge in den Mittelpunkt stellt. Zum Mittelpunkt seines Lebens macht. Dieses Festhalten des seelischen Lebens bedeutet, ich stelle mich selbst in den Mittelpunkt meines Lebens und nicht die erforderlichen Erfordernisse der christlichen Nachfolge. Andersrum, wenn du diese Dinge, die für deine täglichen Beziehungen der Nachfolger mit Jesus Christus, für dich persönlich und wenn du Vater bist und Kinder hast, bist auch verantwortlich für diesen Bereich, wenn du das nicht zum Zentrum deines Lebens machst, sondern dich selbst und deine eigenen Dinge, dann wird man es eines Tages verlieren. Das geht schon hier auf dieser Erde los. Das Verlieren heißt, ich wachse geistlich nicht weiter. Das heißt nicht gleich Abfall. Abfall ist dann die letzte Konsequenz. Aber ich wachse geistlich keinen Zentimeter weiter. Im Umkehrschluss, wenn ich das aber in die Mitte stelle meines täglichen Lebens, dann werde ich wachsen. Amen. Ein Auto, was keinen Motor hat, fährt nicht. Logisch. Ne? Die Karosserie, das ganze Innenleben, die ganze Elektrik macht's noch gar nicht, bringt's noch das ganze Ding nicht zum Fahren. Das heißt, das Auto braucht einen Motor, um beweglich zu sein. Genau. Ein Christ, der nicht betet, ist wie ein Auto ohne Motor. Ein Christ, der persönlich keinen Austausch der Kommunikation hat und nicht gemeintlich diese Dinge, auch die auf unsere Zukunft aufhält, ist wie ein Auto ohne Motor, ist geistlich nicht so lebendig. Eine Gemeinde, die geistlich, die nicht betet, ist geistlich tot. Du kannst die besten Lieder singen, du kannst die tollsten inspirierenden Unterhaltungen hören, die beste Gemeinschaft, den besten Kaffee. Eine Gemeinde, die geistig nicht betet zusammen, ist tot. Weil da ist der Motor nicht vorhanden. Die Karosserie, alles ist schön geschmückt. Aber der Motor ist nicht vorhanden. Was hat die Frau aus Norwegen 1968 in ihrer Prophetie, die du auf der Website auch nachlesen kannst, sie hat die Endzeitereignisse gesehen, bevor Jesus kommt. Sie hat auch die Wiederkunft Jesu gesehen und danach brach der Dritte Weltkrieg aus. Unmittelbar danach. Stimmt mit Offenbarung überein. Für die, die bereit waren, kam Jesus zurück. Und sie hat gesehen, in der Zeit unmittelbar bevor Jesus kommt, wurden die Gebetsversammlungen, sie nennt das Gebetshäuser, also die Gemeinden haben nicht mehr gebetet, wurden die Gebetsversammlungen immer leerer. Und sie hat das so beschrieben, wo man eigentlich als Gemeinden zusammenkommen müsste, um zu flehen, dass Gott einen selbst und die Gemeinde durch den Heiligen Geist bereitet, dass man bereit ist, wenn Jesus kommt. Das ist ein, na, du hast es mir jetzt mal geschrieben. Also. Und das ist ein wichtiges Gebetsanliegen, auch das wir wieder mal ganz neu reinkriegen müssen, weil wenn wir zusammenkommen zum Gebet, beten wir für die Regierung, wir beten für verfolgte Christen, alles gut. Wir beten für unser Land, wir beten für unsere Stadt, wir beten für Errettung. Ist alles wichtig. Aber haben wir schon mal angefangen, für uns selber zu beten, dass wir selbst bereit sind, wenn Jesus kommt? Und diese Frau hat gesehen in ihrer Vision, das war 68, dass das fast den Gemeinden nicht mehr gibt. Dass kaum noch ein Christ betet, Herr, mach mich bereit, wenn du kommst. Und dann wird Jesus plötzlich kommen. Also, dass das nicht mehr geschieht, ist ein deutliches Indiz, dass Jesus bald kommt. Mal anders, so umgesagt. Aber der Abfall, wie gesagt, beginnt, wenn wir anfangen, immer wieder in alte Muster zurückzufallen. Gut, soweit dazu. Das ist einfach mal eine Zustandsfeststellung, wo man drüber reden muss. Jetzt möchte ich mal ein paar Punkte weitergeben, ein paar Schritte, die uns helfen, die uns schützen vor Abfall. Sagen wir also Schutz vor Abfall. Ich habe sogar Susi, was kann bleiben, ich habe einen Titel heute. Schutz vor Abfall. Und dort gehen wir nochmal in den Text rein, den ich letzte Woche schon angerissen habe. 1. Korinther 4, gehen wir nochmal durch, die 4 bis 7. Und dort schreibt Paulus an die Korinther: Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort, in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung, also die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, erwartet. So, und in den ersten Versen, also Vers 4 bis 6, erwähnt Paulus hier verschiedene Schritte, die dir und mir helfen, in der Nachfolge effektiv zu sein und die einen Schutz darstellen. Es gibt da mehr Dinge, aber hier kann man sich auf die konzentrieren. Das ist besser, als wir ein ganzes Bibelstudium drüber zu machen. Da hast du 100 Bibelstellen, konzentrieren uns mal da drauf. Das hilft uns, nicht abzufallen, sondern an Christus dran zu bleiben. In der Nachfolge. So, und hier geht Paulus beginnt damit im Vers 4. Ich danke meinem Gott allezeit für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Das heißt, die Gnade Gottes ist gegeben worden. Wir wissen, dass die Korinther nicht immer die Gnade immer so ausgelebt haben, denn dann, weil sie das immer ans Fleisch zurückgefallen sind, nennt Paulus sie im 3. Kapitel unmündige Christen, also wie Babys. Und fleischerne Christen, die immer noch in ihrer alten Natur zurückfallen. Also es gab schon damals diese Tendenzen durch unsere alte Natur. Aber davon wollen wir nicht reden. Wir wollen uns mal auf das konzentrieren, wie der Herr uns hier durchbringt oder bewahrt. Das Erste, uns, dir und mir, ist die Gnade Gottes in einer Person in Jesus Christus gegeben. Da denkst du, okay, das weiß ich ja alles. Wir leben im Zeitalter Gnade, die Gnade ist so gut. Und Gott in seiner Gnade hilft mir durch alles durch. Er macht das alles. Falsch. Das ist nicht das, was die Gnade macht. Wenn du manchmal mit Christen sprichst und die denken, ach Gott macht das schon. Mein Papa macht das schon, mein Gott macht das schon. Ja, das ist sicher, aber nicht alles. Dahinter versteckt sich auch eine gewisse Faulheit. Eine Legerheit. Eine Lässigkeit, letztendlich das Fleisch. So, lasst uns nochmal das betrachten, was Paulus hier meint. Was sagt er? Uns oder dir und mir ist die Gnade in Christus gegeben. Das Gesetz ist durch Mose, aber die Gnade und Wahrheit in Christus. Das heißt, die Gnade ist eine Person, das ist Jesus Christus selbst. Und die ist mit ihm auf die Erde gekommen und sie ist dir im vollen Maß geschenkt Worten, der du Christus aufgenommen hast. Und keiner von uns hat ein unterschiedliches Maß. Du und ich, wir haben alle dasselbe Maß in Christus. Und alles kommt von Gott, deinem Vater. Was ist denn die Gnade? Gnade, im Griechischen steht es dort, im Hebräischen ist auch wunderbar, bedeutet nichts anderes wie Geschenk. Geschenk. Gott schenkt dir seinen Sohn. Gnade heißt Geschenk. Das heißt, du musst nichts dafür tun, außer es zu nehmen und auszuleben. Du kannst es dir nicht verdienen. Geschenk. Und zweitens ist die Gnade Gottes Kraft. Der Heilige Geist wird auch mit dem Geist der Gnade, als Geist der Gnade bezeichnet. Aber ich beschränke mich auf wenige Schriftstellen, damit wir den Punkt kriegen. Die Gnade ist dir geschenkt, erstens als Kraft. Römer 5, Vers 21. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das heißt, in dir, der du Jesus Christus angenommen hast, wiedergeboren bist von Gott, deinem Vater, dir hat Gott, der Vater, ein wunderbares Geschenk gemacht, was die Bibel mit Charis bezeichnet, das heißt Gnade. Und diese Gnade fängt an, in dir zu herrschen mit großer Kraft, dort, wo vorher die Sünde geherrscht hat, deiner alten Natur zum Tod. Also in jedem Menschen, der Christus nicht angenommen hat, herrscht die Sünde zum Tod. Die Sünde ist wie eine herrschende Macht. Paulus schreibt das in Römer 7, ich kann nicht anders als wir sündigen. Es ist meine alte Natur. Und die Sünde herrscht im und über dem Menschen. Und das hat ja Christus ans Kreuz genommen. Und er gibt dir im Gegenzug seine Gnade, sich selbst. Und die Gnade ist die Kraft, die in dir wirkt, durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben. Das heißt, die Gerechtigkeit auszuleben, die Dinge zu tun, denen ich vorhin gesprochen habe, die täglichen Nachfolgeerfordernisse, tust du heraus aus einem Geschenk, was Gott dir bereits hundertprozentig, volles Maß bei deiner Wiedergeburt geschenkt hat. Er hat dich ausgerüstet damit. Es ist die Kraft, die in dir jetzt herrscht, wo vorher die Sünde geherrscht hat. Dieses, oh, bitte alte, diesen alten Mustern, oh, ich liebe das so, diese Sünde. Und diese Verhaltensmuster. Ah, oh Mann, ich muss doch mal das mal klarstellen und hinterm Rücken über andere reden. Und ich will doch meine Murren und negatives Reden verleumden, dass die Seuche unter den Christen im alten Bund, war das schon bei Israel und heute auch. Ne? So, und wenn du sowas spürst, das ist die Kraft der alten Natur. Du hast da die Fähigkeit erhalten, in Christus anders zu reagieren und deinen Mund zu halten und dein Herz zu bewahren. Amen. So. Die Kraft herrscht in dir durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. In Christus Jesus, durch Jesus Christus und zum Herrn. Punkt. Amen. So, das ist das, die Kraft, die in dir herrscht. Dann ist die Gnade noch etwas anderes, was Paulus bis zum Anschlag durchbuchstabiert hat und erlebt hat. Das ist ein Vers, den wir immer wieder gern zitieren und in großer Freude singen. Aber wende das mal auf dein eigenes Leben an. Weil du hast dieselbe Gnade erhalten wie Paulus. Und dann liest du in 2. Korinther 12, Vers 9. 2. Korinther 12, Vers 9. Das sagt, und er hat zu mir gesagt, da ging es um diesen Pfahl im Fleisch, er hat zu mir gesagt, also Gott, Jesus selbst hat zu Paulus gesprochen, lass dir an meiner Gnade genügen. Oder meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Meine Kraft kommt in der Schwachheit zum Ziel. Dann spricht wieder Paulus, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne und wirksam werde. Ist das nicht interessant? Ja? Das ist Reich Gottes. Jesus, Paulus hat sich doch auch beschwert, nimm doch diesen Pfahl des Fleisches aus mir. Und dann sagt Jesus zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Oder meine Gnade genügt. Und wenn du dich gegen Gott auflehnst oder anfängst zu murren und nee, ich schaffe das nicht und das geht nicht und Jesus sagt, meine Gnade ist für dich vollkommen ausreichend genug. Und dann sagt Jesus etwas, was es nur im Reich Gottes gibt. Er sagt, meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Wird in der Schwachheit vollkommen. Das heißt, wenn wir uns schwach fühlen, völlig unfähig, das zu tun, was Gott von uns erwartet, dann haben wir die richtige Position, dass die Gnade in dir ihre Kraft entfalten kann. Amen. Wir versuchen immer noch Gott aus unseren eigenen Fähigkeiten nachzufolgen. Und deswegen sind wir manchmal so frustriert, weil das ist nur Religion. Und Gott hat dir alles gegeben. Und wenn du schwach bist, gestehe diese Schwäche erstens ein. Gestehe ein, dass du es nicht kannst. Und bitte den allmächtigen Gott, Jesus Christus, seine Gnade in dir wirksam werden zu lassen. Paulus geht, ich habe den Vers jetzt nicht parat, erwähne es nur. Paulus geht sogar so weit, dass er am Ende seines Lebens sagt, ich habe viel mehr gearbeitet wie alle anderen Apostel. Aber nicht ich, sondern die Gnade in mir. Paulus hat es erlebt, dass die Gnade, das innewohnende Leben des Christus die Arbeit getan hat. Hudson Taylor, wer kennt den? China, Inlandmissionar. Gott sendet ihn in das Inland von China. Er hat seine Frau und seine Kinder dort verloren, alle beerdigt da unten. Durch die klimatischen Bedingungen, sonst was. Er hat viele zum Herrn geführt, Chinesen. Der Erste, der dort drin gearbeitet hat. Aber er hat am Anfang aus seiner Kraft, seiner Überzeugung, medizinisches, was er auch mit angewandt hat, hat dort gearbeitet und war fast am Burnout. Dann hat er dieses Geheimnis, gibt es ein schönes Traktat davon, sind wir manchmal so drauf, ach, das ist alles so schwer und das und dann, dann. So, und er war frustriert. Und dann hat er das erkannt, was Paulus gehabt hat, das innewohnende Leben der Gnade Gottes in Jesus Christus. Und dann hat er das erlebt, dass Christus in ihm, durch ihn die Werke getan hat. hat seine Schwachheit vor Gott bekannt. Und dann kam Christus, hat ihn übernommen. Und da sagt er, mein Leben war von dem Augenblick erfüllt. Meine Arbeit war noch mehr. Meine Belastung war noch höher. Aber ich hatte eine Kraft, die das alles überwältigt hat. Aber ich sagte, ich musste an den Punkt kommen, um meine Schwachheit einzugestehen. Und dann hat Gott übernommen. Amen. Lass uns doch jetzt an diesen Punkt kommen. Gesteh dir ein, dass du schwach bist, dass du unfähig bist, die Dinge Gottes zu tun. Und schrei zu ihm, lass deine Gnade in mir wirksam werden. Mach's wie Paulus. Paulus sagt, darum will ich mich am liebsten meiner Schwachheit, wer macht denn sowas schon? Meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Heutzutage ist es ganz anders. Wenn geistliche Leiter zusammenkommen, die rühmen sich nicht ihrer Schwachheiten oder sonst was, wie Christus in ihnen wirkt, sondern, oh Mann, das habe ich getan und so viele Menschen bekehrt. Wenn du mal genau hinguckst, ist bloß die Hälfte, aber macht nichts. Aber es wird jeder gezählt, der irgendwie seine Hand gehoben hat, weil man will sich einander übertrumpfen, ne? Und so viele Zeichen, Wunder und das und das. Also sie promoten sich selbst. Wie viel Lohn bekommen diese Menschen im Himmel? Für diese Werke, wo sie sich selbst loben vor den Menschen, haben sie ihren Lohn auf der Erde empfangen, kriegen sie ja oben keinen mehr. Macht die Dinge im Verborgenen. Man muss nicht immer im Rampenlicht stehen, irgendeinen Dienst haben. Warum? Warum? Zur Selbstauferbauung. Du einfach im Verborgenen die wichtigsten Dinge. Amen. Eckhard Neumann in seinen Jüngerschaftsschulen, der hat viele jugendliche Teenies trainiert in den Jüngerschaftsschulen oder Erwachsene. Er hat die jungen Leute erstmal arbeiten lassen. Kehren, streichen, sauber machen oder bei handwerklich begabt vorkommen, mehr machen. Dann hat er die beobachtet, wie die arbeiten, ob die Arbeit sehen. Ob die mal ein Blatt Papier sehen auf dem Fußboden und aufheben oder ob sie drüber weglatschen. Und das hat er alles beobachtet. Und hat gesagt, wer praktisch das sieht, die Arbeit sieht, der nicht ständig schubsen muss, mach das, mach das. Die hat er sich rausgenommen und die hat er weiter trainiert. Mit die können geistlich etwas werden. Wer am Praktischen nicht fähig ist, etwas zu, den kannst du im Geistlichen auch nicht gebrauchen. Die wollen nur die große Kanzel als Mikro, aber das hat keinen Sinn. Und er hat viele gute Leute hervorgebracht, da in seinem über 80, also mit 80 hat er noch Jüngerschaftsschulen gemacht, hat sich wohl 14 Tage, 3 Wochen oder länger mit manchen Jugendlichen in so Baracken hat er dann gehaust und hat die trainiert. Amen. Gutes Vorbild. Amen. Darum geht es, um das Dienen und nicht um gesehen zu werden. Die Kraft ist das Geschenk, die Gnade ist das Geschenk, die Kraft, die in dir wirkt und es ist die Befähigung für alles Geistliche. Gott erwartet von uns nichts, gar nichts, ohne dass er die Fülle der Befähigung gegeben hat im Voraus. Dann sagst du, okay, ich kann nicht beten, ich weiß nicht, was ich beten soll, weiß ich manchmal auch nicht. Das ist völlig normal, das steht im Römer 8. Es ging auch Paulus so. Und du bist auf einem guten Weg, dann gestehst du dir deine Schwachheit ein. Ich weiß es nicht, wie ich für unser Land beten soll. Oft weiß ich, wie man für die Gemeinde betet schon, aber manchmal weiß ich es auch nicht, manche sagen, da bete ich, ja, ich weiß es nicht, wie ich da beten soll. So, und was ich dann mache? Römer 8, Vers 26 und 27. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Aha, der Geist der Gnade. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechenden Seufzen, der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, der da tritt für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Das heißt, wenn du nicht weißt, was du beten sollst, kein Problem. Du musst nicht die ganze Agenda vor dir haben. Der Heilige Geist weiß es und er hilft deiner Schwachheit auf und er fängt an, durch dich zu beten. Amen. Manchmal merkst du, wie das Sprachengebet sich dann verändert, wenn du ein bestimmtes Anliegen hast. Der Geist Gottes verwendet sich dadurch. Deswegen sagt Paulus, ich bete mehr in Sprachen wie ihr alle zusammen, wie alle Korinther zusammen. Warum? Weil er in seine Schwachheit eingestanden hat. Er wusste manchmal nicht, wie er für die Gemeinden beten sollte. Er betete im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist brachte die Anliegen vor Gott. Deswegen ist es im Anfang vom Gebetsabend, machen wir es in der Regel so, mit Sprachenbeten ist genau das. Du fängst an, im Heiligen Geist die Dinge zu Gott zu beten. Und manchmal, wenn ich nicht weiß, was ich beten soll, bete ich einfach eine längere Zeit in Sprachen. Habe ich gestern Abend gemacht, ich hatte meinen Eindruck, Herz gehen würde abends. Und da habe ich dann 1,5 Stunden in Sprachen gebetet, also geistigen Kampf auch in Sprachen gebetet. Und Gott ist gut. Amen. Und dann, wenn ich manchmal eine Situation habe oder mit Menschen, wo man nicht weiß, in welche Richtung man raten soll oder was man beten soll, bete ich das beste Gebet, was du beten kannst. Und das ist simpel und kurz. Und das hat Jesus gelehrt. Mein Vater im Himmel, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Amen. Das ist gut. Überlasse ich es ihm, sein Wille geschehe. Und wenn es bestimmte Sorgen sind, gibt das Wort auch einen Hinweis. Dann werf die Sorgen auf ihn. Wenn man manchmal Dinge hat, Nöte oder was man bewegt, auch mit Menschen, wo man nicht weiterkommt, bete ich das wortwörtlich. Dein Wort sagt, alle meine Sorgen, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Da sage ich, Vater, dieses ganze Paket, nenne ich ihm das, das will ich jetzt nicht mehr selber tragen, ich werfe es alles auf dich. Du kümmerst dich jetzt bitte darum. Dein Wort sagt das. Amen. Da trage ich keine falschen Lasten mehr, sondern ich reiche das bloß durch. Amen. So gesteht man sich seine Schwachheit ein und die Gnade fängt an zu wirken. Amen. So sagt es Paulus, dass wir das alle erhalten haben, diese Gnade. Ach so, nochmal zum Gebet des Heiligen Geistes, da er Schwachheit aufhilft. Ein Mann Gottes aus dem westlichen Europa war in einem Erweckungsgebiet, wo Erweckung, ich glaube in Uganda oder irgendwo war das, hat dort eine Gemeinde besucht, wo Erweckung stattfand. Wir beten ja alle für Erweckung, ne? So, und dort, die hatten Erweckung, tausende Menschen sich bekehrt. Und der Pastor zeigt ihm nur das Versammlungsgebäude und dort treffen sich abends die Leute und kommen zusammen hier. Und dann hört er was, komische Geräusche im Nebenraum. Das fragt er den Pastor, was ist denn hier los? So seltsame Geräusche da drin, in diesem Raum. Und da sagt der Pastor zu ihm, hier in diesem Raum wird die Erweckung geboren und am Laufen gehalten. Und da macht er die Tür auf und da ist eine ganze Reihe von Frauen dort drin, die beten. Aber nicht so wie wir. Herr, bitte schenk uns Erweckung. Du weißt, dass wir nicht mehr viel Zeit haben und du möchtest die Menschen retten. Amen. Nee. Diese Frauen waren in Geburtswehen. Die waren teilweise in der Hocke oder was. Jedenfalls haben die so gebetet, als würden sie Kinder zur Welt bringen und haben geschrien und gemacht. Und ein gebärendes Gebet. Und es ging lange Zeit da drin. Und das bringt Erweckung. Amen. Aber das kannst du nur im Heiligen Geist. Amen. Das kann man ihn auch machen, wenn es wird seelisch, wenn der Geist Gottes das übernimmt. Wir hatten das schon mal erlebt, nicht das gebärende Gebet, aber zumindest, wenn der Heilige Geist dich übernimmt und du fängst an zu flehen im Geist, wo dein ganzes Wesen mit involviert ist und du weißt, du bist jetzt mit Gott so in einem Kontakt und das muss eine Erhörung des Gebets geben. Wir hatten das schon mal erlebt. Amen. Das ist genau das, wovon Römer hier spricht. Amen. So, und dann geht es ja weiter im Vers 5. Die ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in Christus, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Seht ihr, dass das alles, diese zwei Verse, alle beiden Verse in der Vergangenheitsform stehen? Ihr habt die volle Gnade empfangen und ihr seid reich gemacht worden in ihm. In allem Wort, nämlich im Wort Gottes und in aller Erkenntnis. Und das bedeutet Erfahrung. Amen. So, und zum Schluss wollen wir das nochmal praktisch machen. Weil dann, man muss ja das mal in einen praktischen Ablauf reinbringen, worüber wir jetzt gesprochen haben. Schlagt mal alle auf oder lasst von anblenden, Römer 5, Vers 17. Und mit diesem Vers arbeiten wir jetzt mal so, wie man da mit dem Wort Gottes umgeht. Denn hier steht da geschrieben, ihr seid reich gemacht in ihm, in allem Wort Gottes, aller Erkenntnis aus dem Wort Gottes und durch die praktische Anwendung wird es zu meiner Erfahrung. So ist eigentlich die wörtliche Übersetzung aus dem Griechischen. Nochmal, ihr seid reich geworden in Christus, in allem Wort Gottes und in aller Erkenntnis aus dem Wort und durch die praktische Anwendung ist es zu eurer Erfahrung geworden. Amen. So, jetzt haben wir Römer 5, Vers 17. Und dann nehmen wir den zweiten Teil, dann kürzen wir das ein bisschen ab, dass nicht zu viel wird. Und dort ist uns ein wunderbares Wort verheißen, das wir in Christus, in seinem Reichtum, empfangen haben. Nämlich, wir haben, hier geht es wieder um die Gnade, den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Um im Leben zu herrschen durch den einen Jesus Christus. Das ist eine Verheißung für jeden Einzelnen von uns hier. Wort Gottes, Wahrheit, kann niemals zurückgenommen werden. Gott verbirgt sich dafür, dass es ausgeführt wird. So, und das Erste, was dieses Wort sagt, wiederum spricht Paulus, dass wir einen Überfluss an Gnade erhalten haben. Weil ein Gott ist ein Gott des Überflusses. Er gibt dir die Gnade, die Kraft, die Befähigung, du weißt es, was ist, gibt er dir nicht nur tröpfchenweise, sondern du hast einen Überfluss von deinem Vater im Himmel erhalten. An Gnade, Kraft und Befähigung. Und nicht nur das, sondern du hast die Gabe, das heißt das Geschenk der Gerechtigkeit in Christus erhalten. Amen. Oh, man darf auch mal Amen sagen hier, weil das ist eine Bestätigung, was in dir ist. Und ihr Lieben, wenn wir mal kurzzeitig mal einen Blick hätten in die geistliche Welt, weißt du, was das bedeutet? Dass du gerecht geworden bist vor Gott, die Gabe der Gerechtigkeit erlangt. Martin Luther hat jahrelang auf den Knien gelegen, weil er keine Heilsgewissheit hatte. Weil er sich nicht gerecht vor Gott gefühlt hat, bis er das erkannt hat. Daraus ist die Reformation entstanden aus diesem Thema. Du bist gerecht in Gottes Augen. Das heißt, dein Gewissen hält dich nicht zurück. Das heißt, deine eigenen Unzulänglichkeiten, auch wenn du manche Dinge versäumt hast und bei manchen Dingen auf dem noch nicht Buße getan hast, nie umgekehrt bist, Gott hat dir die Gerechtigkeit in Christus geschenkt. Du kannst sie dir nicht verdienen. Das heißt, du bist in Gottes Augen gerecht wie Jesus Christus. Und so kannst du voll Kühnheit und Freimut zu ihm gehen. Und Gott schenkt dir diese Kraft der Gnade, die Befähigung und diesen gerechten Stand vor Gott mit einem Ziel, um im Leben zu herrschen durch Jesus Christus. Amen. Gott hat den Menschen geschaffen, damit er herrsche, nicht damit er beherrscht werde und passiv darum stehe, sondern damit der Mensch herrsche. Über die Vögel im Himmel. So, und so sind wir in der neuen Schöpfung, sind wir befähigt von Gott und beauftragt und befohlen, in unserem Leben zu herrschen. Zuerst über dein Fleisch. Bring es in die Unterordnung, kehr um. Das heißt, die Herrschaft Christi ausüben durch die Befähigung der Gnade, die Gabe der Gerechtigkeit. Befiehlst du dein Fleisch, geh in die richtige Richtung. Und wenn dich Gedanken angreifen, ich brauche nur zwei Punkte, wo du täglich deine Herrschaft ausüben musst. Und die zweite Herrschaftsaufübung ist, du herrschst über die Dämonen. Jesus hat noch eins draufgesetzt, hat gesagt in Lukas 10, Vers 19, ich habe euch Vollmacht und Autorität, Exousia, weißt du, was das heißt? Exousia im Griechischen, Vollmacht. Das heißt, das ist alle wenn eine Staatsgewalt oder ein Polizist seine Gewalt ausübt, eine verliehene Vollmacht, und zwar von ganz oben haben wir die. Ich habe euch eine Vollmacht gegeben und Autorität, und wortwörtlich steht dort, auf Schlangen und Skorpione über sie hinwegzuschreiten. Stell dir mal vor, du hast Schlangen unter deinen Füßen. Na gut, wenn es eine Ringelnatter ist, magst du gehen. Aber stell dir mal so eine Kobra vor. Oder so eine Python-Schlange. Und noch schlimmer wird es, wenn du über Skorpionen hinwegschreitest. Weil die ihren Stachel so schön hochstrecken. Jesus hat es gesagt, Schlangen, Skorpione stehen für Dämonen. Er hat dir alle Vollmacht gegeben, über diese darüber hinwegzuschreiten. Und er hat uns alle Vollmacht gegeben, Autorität über alle Macht und Fähigkeit des Feindes. Lukas 10, Vers 19, Worte von Jesus, nicht meine. Und dann fügt Jesus hinzu, und das ist im Griechischen die höchste Form der Verneinung. Und er sagt, und es wird euch in keinster Weise niemand, nichts irgendwie schaden. Amen. In Christus kannst du über all diese Dinge hinwegschreiten und nichts wird euch schaden. Und das bedeutet, herrschen im Leben durch Christus gegen die Dämonen, die dich täglich angreifen. Und wo greifen sie dich an? Hier oben, in deinem Denken. Ich glaube, da erwarten es heute im Friedgebet. Simon hatte mit diesen Gedankenfestungen runterreißen, nicht mit Hammer und Meißel, sondern der Kraft Gottes. Durch seine Gnade reißt du die Gedankenfestung runter. Die Dämonen versuchen täglich, dich anzugreifen in Gedanken. Lügen, runterziehen, das geht nicht, das nicht und so weiter und so fort. Die höhere Formen sind dann Furcht, Gedanken der Furcht, Furcht vor Versagen, dann Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Gott kann sowieso nicht mal mit. Die ganze Palette kommt alles aus von hier unten, aus dem Reich des Teufels. Ne? Kommt niemals von oben. Bis hin, wie viele Christen sind geplagt von Todesgedanken. Anna Mendes hat vor vielen Jahren in einer Pastorenkonferenz gesprochen. Nicht in Deutschland, in Amerika. Und sie hatte den Eindruck, mal diese Dinge anzusprechen. Und sie hat gesagt, es waren alles Pastoren, Leiter dort, Missionare, alles. Diener Gottes und Frauen, Männer und Frauen. Und hat gefragt, wie viele von euch haben zurzeit mit Todesgedanken, Selbstmordgedanken zu tun? Fast alle haben die Hand gehoben. Wir haben auch mit geistlichen Ladungen gebetet, die unter bestimmten Attacken waren. Der Herr hat sie befreit jetzt, die dieselben Gedanken hatten. Wo die Frau Angst hatte, wenn der Mann weg war. Heute, er hat ihn befreit, Jesus hat ihn befreit und wird eingesetzt, preis dem Herrn. Das sind Gedanken des Teufels, wenn die in so einer der Teufel da versucht, auch die Gemeinde zu attackieren, durch bestimmte Leute zu wirken, Unruhe zu stiften, hinterm Rücken und das ganze Theater. So, und das hat seine Auswirkungen. Okay, lerne zu herrschen im Leben durch Jesus Christus und gebiete diesen Gedanken der Lüge sofort von dir zu gehen. Und damit du die Gedanken der Lüge von der Wahrheit unterscheiden kannst, brauchst das Wort Gottes, sonst weißt du gar nicht, was die Lüge ist. Du musst diese Gedanken ersetzen mit Wahrheit in Christus. Amen. So, und jetzt zum Schluss gehen wir nochmal praktisch mit diesem halben Vers um. Und praktizieren wir mal das, worüber ich letzte Woche und diese Woche gesprochen habe. Erstens, Hören des Wortes. Ne? Aus dem Hören kommt der Glaube. Also lese ich das nochmal vor. Die die wir den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, werden im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Amen. So, jetzt hast du es gehört und der Glaube kommt durch das Hören. Oder du liest es zu Hause. Das nächste ist, und das ist deine Aufgabe nächste Woche, lass es mal praktisch, so geht man mit dem Wort Gottes um. Nächste Woche, jeden Tag, sinne mal, und wenn es eh 2 Minuten sind, über diesen halben Vers nach. Nachsinn heißt, diesen selben Vers Wort für Wort durch deinen Gedanken gehen lassen, bis es ja dein Herz kommt. Nur dann hat es Fähigkeit, was zu bewirken. Amen. Sinne täglich drüber nach. Was mache ich noch mit dem Wort Gottes? Ich proklamiere es. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Das kann jeden Tag, mach das zu Hause. Und wenn das schwerfällt, dann musst du den Schalter rumlegen, umkehren und in die richtige Richtung gehen. Proklamiere das Wort. Damit machst du viele gute Dinge. Du sprichst das Wort Gottes aus, du füllst dich selber, baust deinen Glauben auf, baust dir eine Atmosphäre von Reich Gottes um dich herum, von Licht, und die Dämonen halten sich schön fern von dir. Lass uns das doch mal gemeinsam tun. Ich spreche vor und dann machen wir es gemeinsam. Die wir den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, wir werden im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Habt ihr was gemerkt? Verwandle diesen Vers, da hat Gott nichts dagegen, in die Wir-Form, in die Ich-Form. Na? Ich habe die Gnade oder die Überfluss der Gnade empfangen, ich habe die Gabe der Gerechtigkeit empfangen und ich werde im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Und das proklamiere, so oft du kannst, täglich auf der Fahrt zum Auto, wie immer. So, und dann wird es langsam Substanz. Und dann musst du anfangen, das zu tun. Sonst bist du wie einer, der in den Spiegel schaut und sich vergessen hat. Dann musst du anfangen, in den einzelnen Situationen diese Herrschaft des Christus auszuüben. Amen. Dann wird es, wie Paulus ja schreibt, zur Erkenntnis und zur praktischen Anwendung, in der praktischen Anwendung zur Erfahrung. Du merkst, dass das Wort Gottes wirkt. Vater, wir danken dir in Jesu Namen für deine Treue. Wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und wir danken dir, dass, Vater, du bist so gut. Du hast uns alles in Christus geschenkt. Du hast uns die Gnade geschenkt, das Übermaß, den Überfluss an Gnade. Du hast uns die Gerechtigkeit in Christus geschenkt. Du hast uns wieder in eine Position der Autorität gesetzt, um durch Christus Herrschaft auszuüben, weil wir Königskinder sind. Herr, ich bitte, Herr, dass du uns Gnade schenkst, auch umzukehren von Gewohnheiten, die wir wieder zurückgefallen sind, von Dingen, dass wir umkehren und wieder in die richtige Richtung gehen. Und dass wir Glauben haben an deine Liebe, Vater, die uns befähigt. Und diese Kraft, die uns in Christus gegeben ist. Gib uns auch die Gnade, unsere Schwachheiten einzugestehen, in Demut und dich um Hilfe anzuflehen, die du dann auch erhörst, die Gebete. Und dass deine Kraft in uns rennt Schwachheiten mächtig wird. Alle Ehre sei dir. Amen.